Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus und ich spreche hier in Grad Global mit Menschen, die sich für nachhaltigen Klimaschutz einsetzen. Wir alle wissen mittlerweile, dass ganz dringend etwas getan werden muss, damit Menschen überall auf der Welt ein Leben in Würde führen können. Bei uns in Europa ist das auch größtenteils noch möglich. In vielen anderen Ländern fällt das zunehmend schwerer. Vor allem die Länder der Südhalbkugel leiden unter den klimatischen Veränderungen. Dürren, Brände, Hochwasser, Wirbelstürme führen dazu, dass Millionen Menschen Hunger leiden und ihre Heimat verlassen müssen. Und die Situation wird sich von alleine nicht entspannen. Und das Ungerechte ist halt, dass die ärmsten Länder jetzt die Hauptlast des Klimawandels tragen, obwohl sie am wenigsten dazu beitragen. Die Weltgemeinschaft ist sich der dramatischen Lage durchaus bewusst. Und sie hat vor einigen Jahren in New York die Agenda 2030 verabschiedet mit 17 Zielen, den sogenannten SDGs, den Sustainable Development Goals. Und an diesen Zielen können und sollen wir alle mitwirken. Wie? Darüber spreche ich heute mit Nina Ruge. Viele kennen Nina Ruge als Moderatorin, als Journalistin, auch als Autorin zahlreicher Bücher. Und schon seit einigen Jahren setzt sie sich viel und mit viel Engagement für eine nachhaltige globale Entwicklung ein. Und sie ist Botschafterin der Allianz für Entwicklung und Klima, die ja auch diesen Podcast herausbringt. Erstmal herzlich willkommen, hallo Frau Ruge bei Grad Global.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf, Anja.
Ich habe jetzt gesehen, dass Sie Biologie studiert haben. Also das heißt, als Biolehrerin gearbeitet haben, das hat mich ganz verwirrt. Ich hätte schwören können, Sie haben Politik studiert bei Ihrem Lebenslauf. Aber Sie haben sich nach dem Abitur für Biologie entschieden. Wieso?
Ja, weil mich Biologie fasziniert. Und je länger ich mich damit beschäftigte, also im Laufe des Studiums, umso mehr habe ich mich in dieses Fach verknallt. Und heute durch die intensivste Beschäftigung mit der Zellbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie in meinen neuesten und aktuellen Büchern zum Altern, zu den Alterungsprozessen, kann ich nur sagen, Leute, junge Leute, bitte studiert Biologie. Es ist einfach nur toll.
Und hat denn damals auch schon die Ökologie, also die Umweltbiologie, eine Rolle gespielt? War das eigentlich schon präsent als wichtiges Thema?
Sie spielen darauf an, dass ich ein bisschen älter bin. Ja, das stimmt. Nein. In den 80er Jahren.
80er
doch,
so,
doch.
Ja.
Ich habe in den 70ern studiert und in den 80ern habe ich angefangen als Studienrätin. Ich hatte einen sehr, sehr guten Dozenten in der Umweltbiologie, dessen Buch habe ich auch wirklich auswendig gelernt, weil ich die Zusammenhänge so gut aufbereitet fand. Also ja, das Thema war schon damals auf der Agenda.
Und jetzt erklären Sie uns doch kurz, wie Sie dann vom Klassenzimmer noch zum Fernsehen gekommen sind. Was hat Sie dahin verschlagen? Was hat Sie gereizt am Fernsehen?
Christa Wolf, die DDR-Autorin, hat ein ganz tolles Buch, Kindheitsmuster, geschrieben. Und da war dieser Satz, hinter sich lassen, was keine Herausforderung mehr darstellt. Und so ist eigentlich mein ganzes Leben gewesen. Ich habe immer wieder aufgehört mit Dingen, von denen ich dachte, da kann ich jetzt nicht mehr so viel lernen. Ich kann mich noch weiterentwickeln. Und so kam es, dass ich, das war eine Kette von Wahnsinnszufällen, aber auch von irrsinnigem Engagement, muss ich wirklich rückblickend sagen, dass ich erst im Filmgeschäft, ich wollte immer hinter die Kamera gelandet bin und da wollte ich auch hin. Und dann durch einen großen Zufall auch beim Fernsehen, habe Filmberichte gemacht und dann sehr schnell moderiert. Ja, und dann habe ich mir auch immer wieder neue Spielfelder gesucht, bin aus dem Heute-Journal freiwillig raus, auch bei Heute Nacht habe ich freiwillig Tschüss gesagt und Leute, heute habe ich dann auch freiwillig aufgegeben. Ich bin halt so.
Ja, und das Engagement, von dem Sie gerade sprechen, das investieren Sie also nicht nur in Ihre eigene Karriere, sondern vor allen Dingen ja auch in ganz viele wichtige Themen, auf die Sie aufmerksam machen. Also Sie nutzen Ihre Reichweite auch aus, muss man sagen, sind sehr umtriebig im karitativen Bereich und halt auch im Umweltschutz. Woher kommt das, dass Sie sich mit so viel Leidenschaft für Mensch und Natur einsetzen?
Ich mag keine Ohnmachtsgefühle. Und die Nachrichten, die wir seit Jahren, ich denke mal, wir können sagen Jahrzehnten um die Ohren gehauen bekommen, die sind einfach schwierig und negativ. Und für mich kommt daraus als einziges, ich will nicht in die Depression verfallen, sondern ich möchte was tun. Und die Organisationen und letztlich die Institutionen, für die ich weltweit mich auch aktiv engagiere, die können was tun. Also bin ich da wahnsinnig gerne dabei. Unter anderem eben Allianz für Entwicklung und Klima, gegründet vom Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da ist natürlich eine Power dahinter.
Was war denn da ganz konkret Ihre Motivation, sich hier einzusetzen bei der Allianz?
Da ging es wirklich darum, dass ich so langsam den Eindruck hatte, dass die Diskussion bei uns in Deutschland ein bisschen eine schiefe Naht zieht, dass wir wahnsinnig aktiv werden müssen, dass wir CO2-Ausstoß vermeiden und reduzieren müssen. Das war mir völlig klar. Aber mir war relativ früh klar, dass wir in Deutschland nicht die sein können, die die Welt retten, sondern dass wir dort den Hebel ansetzen, wo wir jetzt etwas verändern können. Und das ist nicht in Deutschland. Wir sollen in Deutschland viel verändern. Aber da, wo wir wirklich im Augenblick die größten Klimaeffekte erzielen können, das ist in ganz anderen Ländern. Das ist in Afrika, das ist in China, das ist in Brasilien, das ist in Indien. Und mit der Allianz für Entwicklung und Klima können wir genau das tun.
Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir den Klimaschutz global denken. Also nicht darauf achten oder nicht nur darauf achten, dass wir hier bei uns grün und clean werden und in Elektroautos herumfahren, sondern dass wir eben immer die ganze Welt mitdenken.
Ja, genau. Bitte über den Tellerrand schauen. Und wenn wir uns einfach die zukünftige Entwicklung der Welt anschauen, wir haben im Augenblick ja so um die 7,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Wir werden 2050 in 30 Jahren wahrscheinlich 9 bis 10 Milliarden sein. Und allein die, die in Afrika leben, ja, das sind 600 Millionen, die haben im Augenblick noch nicht mal eine Steckdose. Die haben keinen elektrischen Strom. Das heißt, natürlich wollen die sogenannte nachholende wirtschaftliche Entwicklung. Und das sollen sie auch haben. Nur, wir müssen möglichst viel dafür tun, dass sie das Carbon-Zeitalter überspringen und gleich in erneuerbare Energien und vernünftige Lösungen einsteigen können. Und das können sie nur, wenn sie auch einen wirtschaftlichen Erfolg haben, wenn sie sich wirtschaftlich entwickeln. Also müssen wir immer Klimaschutz, Umweltschutz und wirtschaftliche und soziale Entwicklung in diesen Ländern zusammendenken. Und das können wir von uns aus natürlich weltweit, möglichst sollen die USA und alle anderen Industrieländer dabei sein, großartig unterstützen.
Vielleicht können wir noch mal kurz, weil wir gerade ja über die Allianz gesprochen haben, auch erstmal noch mal sagen, welche Möglichkeiten sich darüber ergeben, wenn man Mitglied bei der Allianz für Entwicklung und Klima ist. Vielleicht können Sie noch mal anhand eines Beispielprojektes erklären, wie das funktioniert.
Ja, denken wir mal ganz groß, weil ich da persönlich auch sehr engagiert bin. Also erstmal die Allianz für Entwicklung und Klima hat jetzt schon 1200 oder mehr Unterstützer. Das heißt, es sind Unternehmen, es sind aber auch Vereine, es sind Kommunen, es sind Apotheken. Also sind alle die, die in Deutschland, Österreich und bald sicherlich auch in der Schweiz sagen, wir möchten gerne uns in Richtung Klimaneutralität entwickeln. Wir sind selbstverantwortlich für Reduktion natürlich und einsparen und vermeiden von CO2-Emissionen. Aber wir wollen Lösungen finden, in denen wir jetzt schon da, wo wirklich der große Hebel des Klimaschutzes anzusetzen ist, dass wir da auch aktiv werden und uns mit Hilfe dessen auch klimaneutral stellen können. Sprich, ich nehme jetzt das ganz, ganz große Beispiel für African Parks, setze ich mich auch sehr engagiert ein. African Parks ist eine Private-Public Partnership-Organisation. Es ist die größte in Afrika, die großen Naturschutzparks führt und sie aus der häufig eben ziemlich, sagen wir mal, ungünstigen Führung der jeweiligen Regierungen vertragsmäßig rausholt und in eigene Führung überführt und damit einen ganz holistischen Ansatz verfolgt. Dort wird aufgeforstet, Ökosysteme wiederhergestellt, Menschen in Arbeit gebracht. Genau das, was Sie am Anfang gesagt haben, Anja, nämlich die Sustainable Development Goals verfolgt und auch eben Klimaschutz und Umweltschutz. Und wie geht das? Indem internationale Projektentwickler zusammen, also African Parks ist ein Projektentwickler, aber eben mit der Beratung auch weiterer Projektentwickler, in diesem Fall nennt sich dieser South Pole, Projekte nachweislich zertifizieren, in denen so viel CO2 reduziert wird, dass wir uns in Form von Zertifikaten tatsächlich diese CO2-Einsparung kaufen können.
Jetzt
Aber
ist
nicht nur das, sondern
ja.
wir werden auch eben SDGs in diesen Projekten erfüllen müssen. Sonst ist es in der Allianz, kommt man da nicht weiter. Man muss die Menschen eben in wirtschaftliche Entwicklung bringen, in Arbeit bringen, etc. Und das ist bei African Parks der Fall.
Jetzt haben Sie gerade
Darf ich noch
von.
eine Zahl sagen?
Ja.
Nämlich,
Ich hole immer Luft zwischendurch. Ja.
ja, es werden halt Zertifikate werden nur dann erteilt, wenn die Tonne CO2 tatsächlich bereits eingespart worden ist. Und beispielsweise in dem großen Nationalpark Tsingo heißt der, in der Zentralafrikanischen Republik und noch einem weiteren in Benin konnten jetzt schon 2,2 Millionen Tonnen CO2 reduziert werden und viele Entwicklungsziele realisiert werden. Und diese Zertifikate können wir jetzt bei uns kaufen.
Also das sind Wahnsinnszahlen, die da schon mal vorgelegt werden können. Aber sobald man von Zertifikaten und Kaufen spricht, wittern ja einige immer gleich Greenwashing, also dass sich Unternehmen in reichen Industrienationen freikaufen. Inwiefern, sagen Sie, besteht hier die Gefahr nicht?
Ich bin eine Verfechterin des Zertifizierens und Kompensierens, wenn es auf hohen Qualitätsstandards aufbaut und wenn es kontrolliert wird. Und das ist in diesen Projekten alle 30 Projektentwickler, die über die Allianz für Entwicklung und Klima angeboten werden, mit all ihren Projekten in der ganzen Welt. Das sind hochseriöse Projektentwickler, die noch zusätzlich extern kontrolliert werden von externen unabhängigen Organisationen. Das mag der TÜV sein, das mögen andere sein, das nach Goldstandard zum Beispiel. Das sind ganz festgelegte Kriterien und das ist hieb- und stichfest. Also dieses Backpfeifen-Argument Greenwashing trifft für all die überhaupt nicht zu. Und deshalb bin ich ganz, ganz arg dafür, dass wir aktiv werden in all diesen Projekten und ein gutes Gewissen dabei haben, wenn wir solche Zertifikate kaufen. Das ist nicht nur CO2-Reduktion, sondern auch Entwicklung und es ist hochseriös, qualitativ, allerhöchstens angesiedelt und streng kontrolliert.
Und wie wichtig, weil Sie es eben schon andeuteten, sind ausgerechnet die wirtschaftlichen und die gesellschaftlichen Akteure beim globalen Klimaschutz? Also wenn wir jetzt also neben der Politik und den politischen Rahmenbedingungen handeln müssen, wie wichtig ist das?
Also Sie meinen jetzt in den Ländern, in den Schwellen- und Entwicklungsländern oder meinen Sie global?
Im Grunde genommen ja
Meinen
auch
Sie
bei.
jetzt zum Beispiel die Politiker in China, die verdammt nochmal jetzt noch ein bisschen schneller vorangehen könnten in Sachen CO2-Reduktion?
Absolut, sowieso, genau. Und dass man als Unternehmen die Verantwortung übernimmt, unabhängig von den politischen Entscheidungen schon etwas für den Klimaschutz zu tun.
Das finde ich halt so wahnsinnig wichtig. Danke, dass Sie mir diese
Ja.
Frage liefern. Nein, wirklich, weil die Gefahr ist einfach da, wenn wir uns anschauen, was bestimmte politische Parteien in Deutschland vorhaben, dann kriege ich Gänsehaut, weil es ist mir zu viel Verzicht, es ist mir zu viel Regulierung, es ist mir viel zu wenig Aufbruch in neue technologische Lösungen, es ist zu wenig Wettbewerb der besten Ideen für den Klimaschutz, sondern viel zu viel eine im Grunde schon vorgegebene Lösungsmatrix. Das ist fast ein Tunnel, der in die Zukunft überhaupt nicht führen kann, weil im Augenblick die Technologien explodieren in der Entwicklung weltweit und wir noch gar nicht wissen, was wird das Beste sein. Ich denke jetzt nur mal an Methanol beispielsweise, an die E-Fuels, an die synthetischen Kraftstoffe, an die Wasserstoffwirtschaft, aber auch zum Beispiel an die vielen, vielen Kohlekraftwerke, die in Afrika von chinesischen Firmen gebaut worden sind, die jetzt natürlich alle arbeiten werden. Und da gibt es neue Technologien, um das CO2 dort abzuscheiden und aufzufangen. All diese Dinge. Oder das ist jetzt natürlich ein Riesentabuthema, die neuen Flüssigsalzreaktoren, die überhaupt gar kein Plutonium mehr produzieren, die ganz klein sind, die unter der Erde sein können. Also sich dieser Offenheit der Technologie wirklich stellen und zu sagen, wir machen da mit. Und da ist tatsächlich, da sind viele private Akteure und auch Unternehmen ganz anders open-minded als so manche Politik-Akteure, Lösungsanbieter, die kann ich auch verstehen. Die müssen verständlich den Menschen sagen, da geht's lang. Und man wird nicht unbedingt gewählt, wenn man sagt, ich weiß es eigentlich noch gar nicht genau. Wir müssen die besten Ideen erst noch abwägen. Das ist aber im Augenblick die Situation und die Realität. Alles andere bremst den Fortschritt aus.
Und in der Allianz für Entwicklung und Klima sind ja viele große Unternehmen Mitglied, also Volkswagen, Bosch, Aldi. Haben Sie das Gefühl, dass auch immer mehr Unternehmen freiwillig ihre Emissionen verringern wollen und auch ein ehrliches Interesse am Klimaschutz haben?
Absolut. Ich bin ja selber Botschafterin auch in der Hinsicht, dass ich Unternehmen anspreche. Ich habe Mercedes angesprochen, ich habe den Springer Verlag angesprochen, ich habe die Linde AG angesprochen, aber auch viele kleine Unternehmen. Und ich habe mit den Verantwortlichen in den hohen Funktionen immer wieder eine ganz klare Überzeugtheit erfahren. Sie sagen, wir wollen einen absolut sicheren Weg hin zur Klimaneutralität. Da fällt natürlich auch immer wieder die Vokabel Greenwashing. Wir wollen unbedingt gefeit sein davor, dass wir in irgendwelche Projekte investieren, die dann hinterher uns als Greenwashing um die Ohren fliegen könnten. Deshalb brauchen wir eine ganz klare Kontrolle, eine ganz klare Zertifizierung. Ich muss übrigens, by the way, auch sagen, ich habe mir das mal genau angeschaut, wie solche Projekte zertifiziert werden. Da ist mir ganz blümmerant geworden. Für mich ist es im Grunde schon zu viel Bürokratie. Das dauert 2 Jahre, bis man tatsächlich Zertifikate für ein bestimmtes Projekt ausgeben darf. Und da sind so und so viele Schritte einzuhalten, die immer wieder kontrolliert werden extern. Okay, aber das hat natürlich damit zu tun, dass man sich von diesem Vorwurf, plakativen Vorwurf des Greenwashings wirklich hüten muss. So, und ich habe egal ob große Unternehmen, die sind ja sowieso verpflichtet, auch mit ihrem Gerichtswesen über ihre Umwelt- und Klimaschutzaktivitäten zu berichten. Aber auch die Mittelständler, auch die Kleinen, auch die Apotheker, ich habe auch Arztpraxen gewonnen, die sind total mit dem Herzen dabei und auch, muss man dazu sagen, mit sehr viel Geld.
Kann denn jeder von uns, also auch ich als Einzelperson, wirklich etwas bewirken?
Auf jeden Fall. Es sind auch viele Einzelpersonen dabei. Im Grunde kann man natürlich auch sagen, ja, wenn ich jetzt einen Flug antrete, dann kann ich ja auch immer schon kompensieren. Das, was wir in der Allianz für Entwicklung und Klima anbieten, ist eben noch ein bisschen mehr. Das ist eben die Entwicklungsleistung noch dazu zu finanzieren. Und das finde ich vielleicht nochmal wichtig, sich ganz plastisch bewusst zu machen. In African Parks, weil ich das Beispiel vorhin verwendet hatte, da werden die Menschen zum Beispiel gebildet. Die werden ausgebildet, wie man nachhaltig einen Urwald nutzen kann, sodass man ihn nicht zerstört, man selbst aber auch einen gewissen wirtschaftlichen Nutzen draus zieht, aber zum Beispiel auch nachhaltigen Tourismus entwickeln kann, etc. Es werden medizinische Zentren gebaut, es werden auch Infrastrukturmaßnahmen wie Straßenbau oder auch Trinkwasserversorgung mit inkludiert. Also all die Dinge, die die Menschen brauchen, damit sie den Wald nicht mehr abholzen und damit sie nicht die wilden Tiere erschießen, die letzten sind auf diesem Planeten dieser Art, etc. Und das ist tatsächlich dieser ganzheitlich holistische Ansatz der Allianz für Entwicklung und Klima, den ich so betörend finde.
Ja, und der sich ja auch orientiert an den SDGs, also den 17 Zielen, auf die sich die Weltgemeinschaft verständigt hat. Wenn Sie das jetzt gerade beschreiben, Frau Ruge, dann ist das natürlich für manch einen hier bei uns in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, einfach noch nicht greifbar. Also ich hatte vor kurzem ein Interview mit einem Risikoforscher und der sagte, Krisen, die langfristig sind, also deren Auswirkungen wir nicht direkt spüren, die werden gar nicht als Krisen wahrgenommen. Also es ist manchmal schwer aushaltbar, aber der Mensch scheint so angelegt zu sein, dass er erst aktiv wird und sein Handeln ändern, wenn er selbst persönlich betroffen ist. Wie können wir hier die Menschen überzeugen, dass wir jetzt handeln müssen?
Ich bin davon überzeugt, dass Angst machen nicht hilft und Katastrophenszenarien die Menschen eher abstumpfen lassen, sondern zum einen werden natürlich viele immer sensibler, wenn sie Berichte hören über abschmelzende Gletscher, über aussterbende Tierarten etc. Aber das Wichtige ist meines Erachtens, Lösungen zu zeigen und zu zeigen, Leute, wir können hier vor Ort, Sie, wenn Sie eine Apotheke haben, Sie, wenn Sie eine Arztpraxis haben, Sie, wenn Sie einen kleinen Laden haben, Sie können draußen ein Schild dran machen, ich bin klimaneutral, wenn Sie in mehreren Schritten gucken, wie ist mein CO2-Footprint, wie viel produziere ich. Und das dann zum Teil sehr bewusst reduzieren und vermeiden und und dann eben den Rest mit Zertifikaten kompensieren. Und dann können Sie draußen hinschreiben, ich bin klimaneutral. Und das ist für viele ein unglaublich positives Gefühl. Und wenn Sie dann auch noch das Projekt, das Sie sich auswählen, es muss ja nicht so ein gigantisches sein wie African Parks. Es können zum Beispiel Solarkocher sein in der Wüste, wo Frauen eben nicht mehr den Wald abholzen oder auch zum Teil eben Rauch produzieren und CO2 produzieren beim Kochen, sondern kleine Solarkocher, die das alles vermeiden und diesen Frauen dann auch noch Zeit schenken für andere Tätigkeiten. Auch in sowas kann man investieren und dann auch Berichte erhalten, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ein unglaublich positiver, mutmachender Effekt. Wenn man sich darauf erstmal eingelassen hat, spüren wir auch bei der Allianz, das spricht sich rum. In einem Unternehmen wird das auch den Mitarbeitern kommuniziert. Es wird auch nach außen kommuniziert. Und das gibt uns endlich ein positives Gefühl, das uns dieses Ohnmachtsfallengefühl ein bisschen reduziert.
Ich finde das alles ganz großartig, aber manchmal glaube ich, dass das noch sehr idealistisch ist, weil doch bei uns in der Gesellschaft es noch gar nicht belohnt wird, so ein Verhalten. Also von dem, was ich mitbekomme, werden doch Menschen immer noch anerkannt, die zum Beispiel in großen, dicken Autos herumfahren. Muss da bei uns allen nicht auch erstmal etwas geschehen, dass wir genau das, was Sie gerade beschrieben haben, als viel wichtiger empfinden als vielleicht Status zum Beispiel oder Konsum?
Wie wollen Sie denn die Leute davon wegbringen? Ja? Wollen Sie denen verbieten, ein dickes Auto zu fahren? Ich denke anders.
Nee,
Ich denke, wir
Verbote
brauchen einen
bringen
ganz
nichts,
anderen
ne?
Mindset, ne? Sondern zu sagen, Leute, wenn ihr unbedingt ein dickes Auto fahren wollt oder noch energieverschwenderischer, wenn ihr einen Privatflieger benutzen sollt, dann setzt doch alles dran, dass ihr ein CO2-freies Kerosin da rein tut oder dass ihr ein E-Fuel ins Auto tut, wenn ihr das denn schon unbedingt wollt. Und dann müsst ihr dafür auch ein bisschen mehr zahlen und vielleicht auch sogar deutlich mehr zahlen. Aber bitteschön, das wäre doch wohl schick. Und wenn wir eben die Rahmenbedingungen so setzen, dass wir deutlich mehr zahlen müssen, wenn wir mehr CO2 ausstoßen, aber wenn wir Lösungen finden, die eben den CO2-Ausstoß reduzieren, dass wir dann auch ein großes Auto fahren dürfen. Und by the way, wir haben auf der Welt 1,3 Milliarden Autos. Und wenn wir Lösungen finden, wie diese Autos weiterfahren können, ohne CO2 auszustoßen, dann brauchen wir das auch den Verbrenner nicht zu verbieten. Und lasst uns doch offen sein, Lösungen ganz schnell, möglichst schnell zu finden. Und da sind ganz, ganz viele dran, weltweit, dass wir vieles noch mal ganz anders und neu denken in Sachen CO2-Reduktion und aber eben den wirklichen Hebel dann in den Ländern anzusetzen, die es am meisten brauchen und die ansonsten aufgrund der Bevölkerungsexplosion ganz bald uns knockouten mit ihrem CO2-Ausstoß.
Ja, im Moment schafft es noch kein Land, die Pariser Klimaziele zu erreichen. Das ist natürlich in der aktuellen Situation keine schöne Bilanz. Haben Sie Hoffnung, dass das, weil die Zeit spielt ja eine große Rolle, dass das demnächst schneller geht?
Wenn wir tatsächlich in der Lage sind, den Hebel in den Entwicklungs- und Schwellenländern ganz massiv anzusetzen, und das sind eben unter anderem nur die Nature-Based Solutions, das heißt also Wälder aufforsten, damit die CO2-Bindungsfähigkeit massiv erhöhen, dem Bolsonaro das Handwerk legen, etc. Und dann aber auch neue Energieformen, das heißt selbstverständlich erneuerbare Energien in der Wüste von Indien, wie es jetzt im Augenblick gerade auch im Zusammenhang mit Projektentwicklern über die Allianz der Fall ist, um dann eine ganze Million statt mit Energie zu versorgen ohne Kohle. Wenn wir da viel stärker investieren, werden wir schnell etwas bemerken. Aber wir werden das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Das müssen wir uns einfach klar machen. Auch wenn wir in Deutschland die Industrie abstellen und die Autos in die Garage verbannen, wir werden das nicht erreichen. Wir werden es nur über einen wirklich großen kollektiven Kraftakt schaffen, international. Wir haben jetzt gesehen, dieser Kraftakt ist in Glasgow nicht so zustande gekommen, wie sich es manche gewünscht haben. Aber das Bewusstsein verändert sich massiv. Und sogar China muss jetzt zugeben, dass sie aus der Kohle aussteigen werden. Wenn sie 2060 erst aussteigen, ist es zu spät. Aber der Druck wird größer. Das heißt, wir werden auf der einen Seite damit leben müssen, dass wir weitere Klimaverwerfungen haben werden. Auf der anderen Seite so weit wie möglich international gemeinsam anpacken und vor allem die Menschen aus der Armut holen, sodass nicht dort, wo jetzt die Bevölkerungsexplosion am stärksten ist, der CO2-Ausstoß durch die Decke geht.
Und Kompensationsleistungen sind da ein Schlüssel auf dem Weg dorthin.
Technologien, die damit verbunden sind,
Die
jawohl.
investiert wird. Wie kann man denn die Menschen vor Ort auch selber als Akteure des Klimaschutzes stärken? Also Menschen zum Beispiel in Afrika?
Das ist das Schöne an den Projekten, die wir, nehmen wir jetzt mal an, in Brasilien, in Afrika, in Indien haben, in China eher nicht. Aber China wird der größte Player werden müssen in Sachen Klimaschutz, denn sie sind ja auch die größten Verschmutzer. Zu diesen Projekten gehört, dass die Menschen umfassend aufgeklärt werden. Ich war selber in Ruanda beispielsweise, ich war auch in Sambia für African Parks. Und habe dort gesehen, wie durch Bildungsprojekte die Kinder, gerade für Kinder, es gibt da eben Kommunalschulen und Aufklärungsprojekte, da geht jedes Kind, das in Schule geht dahin und erfährt, was für unglaublich tolle einheimische Tier- und Pflanzenarten sie haben, wie man nachhaltigen Tourismus machen kann, wie wichtig die Nationalparks sind, aber auch, wie man eben Geld verdienen kann. Das muss unbedingt immer verbunden damit sein und wie auch über diese Investitionen medizinische Versorgung und auch Sicherheit in das Land kommt. Das ist das schöne, holistische, ganzheitliche an diesen Projekten, dass die Menschen vor Ort massiv mitgenommen werden.
Und das, wie Sie gerade sagten, das finde ich ganz spannend, die Menschen vor Ort auch selber zu schätzen wissen, wie wichtig ihre eigene Umwelt ist und dass sie die jetzt eben auch nicht anfangen auszubeuten, wie es ja schon genug Menschen auf der Welt getan haben in den vergangenen Jahrhunderten.
Ja, und das ist in Afrika massiv der Fall. Ich habe in Sambia erlebt, wie eben die Tribes, also die Stämme, ihre großen Rinderherden einfach in den Nationalpark treiben. Dort wird alles abgefressen. Und wenn man dann noch ein bisschen Lust auf ein anderes Fleisch hat, dann wird auch mal ein Gepard geschossen. Und wenn man dort die Führer der Tribes mit ins Boot holt, und das ist davon zum Beispiel von Seiten African Parks gelungen, die sagen ihren Leuten, passt auf, und das sind allein da in dem Park, wo wir waren, sind es 14 verschiedene Stämme mit 14 verschiedenen Sprachen. Wenn die ihren Dorfbewohnern sagen, passt auf, und die haben den bestraft, und zwar massiv, der den Gepard geschossen hatte, ihr schießt euch und fresst die eigene Lebensgrundlage weg. Und es gibt Lösungen, wie wir das viel besser machen können und wie wir uns auch auf pflanzliche Nahrung umstellen können und so weiter und so weiter. Es Genossenschaften bilden können, wie wir das Fleisch, das wir dann durch Kühe zum Beispiel produzieren, wie wir das viel teurer verkaufen können und einen größeren Profit haben, weil wir es ins Ausland exportieren oder aber Möglichkeiten für ländliche bessere Preise haben. Und all das, da hat man plötzlich eine Veränderung im Denken der Menschen, das tut wirklich gut, weil alles andere beutet diese letzten Reservate der unglaublichen Biodiversität schrumpfen noch weiter.
Ich finde das gerade so spannend, Frau Ruge, wo Sie überall waren und wie umtriebig Sie sind, was Sie alles erlebt und gesehen haben. Inwiefern beeinflusst Sie das auch in Ihrer Haltung?
Ja, dass ich wirklich mir sage, Leute, guckt über den Tellerrand. Macht selber mal, besucht mal Asien. Und zwar nicht nur im Luxushotel, sondern es gibt so viele interessante Projekte, die man besuchen kann, wo man auch mal mitarbeiten kann, wenn man das wirklich ernst meint. Und schaut euch an, was zum Teil eben an Schlimmem passiert, wenn man ich war auch in Vietnam, wenn ich die Plastikmüllberge dort sehe und was aber eben auch von den verschiedenen Organisationen in Sachen Aufklärung dagegen getan wird. Aber natürlich auch die Bildungsprojekte. Für UNICEF engagiere ich mich massiv für Bildung von Mädchen, gerade in Afrika. Und wir sehen eindeutig, wenn Mädchen zur Schule gehen und die Schule abschließen, hoffentlich dann auch eine Ausbildung bekommen und auch einen Arbeitsplatz, die bekommen viel weniger Kinder. Die bekommen die Kinder viel später. Da gibt es keine Kinderehen mehr. Und sie wissen auch, was AIDS ist. Und das ist in vielen Dörfern überhaupt noch nicht klar. Dann haben wir solche Entwicklungswirkung. Das ist phänomenal. Und das, finde ich, sollte sich jeder bewusst machen, dass wir hier vor Ort mit Sicherheit ganz viel tun müssen. Wir haben ja sozusagen die CO2-Schuld, weil wir viel mehr produzieren als die armen Menschen. Aber es wird sich in all diesen Ländern ändern und es wird wesentlich mehr CO2 produziert werden. Ich sage ja nochmal, Afrika hat jetzt so viele chinesische Kohlekraftwerke bekommen. Das müssen wir versuchen zu vermeiden und dieses Carbon-Zeitalter müssen wir überspringen, sonst haben wir gar keine Chance.
Absolut. Ohne die Länder der Südhalbkugel haben wir keine Chance und ohne China leider auch nicht.
Ja, stimme ich voll zu.
Ja. Ja, das Wichtige ist, dass die Länder eine Lobby auf der internationalen Bühne bekommen. Und das ist ja auch eine Funktion der Allianz und auch von Ihnen, dass Sie sich einsetzen und eben auch Menschen davon erzählen, wie es vor Ort aussieht. Weil ich glaube, ohne Lobby funktioniert gar nichts.
Ne? Richtig. Und zugleich einfache und bezahlbare Lösungen anbieten, sodass auch, sagen wir mal, Länder wie China merken, wir brauchen ein besseres Image. Wir holen aus Afrika die Rohstoffe raus, dass es nur so kracht. Und wir können uns auf Dauer nicht leisten, diese Länder in all ihren Umwelt- und wirtschaftlichen Problemen alleine zu lassen. Und zu sehen, dass da gibt es Projekte, die sind unheimlich effizient, wirksam und bezahlbar. Dann sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Da ist dann Imagebuilding plötzlich bezahlbar und auch gar nicht mehr so entfernt von der politischen Strategie.
Und jeder kann etwas tun. Frau Uge, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für Ihr Engagement. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, Anja, für die tolle Vorbereitung dieses Gesprächs.
Ja, danke schön. Nina Ruge, Moderatorin und Journalistin, ist Botschafterin der Allianz für Entwicklung und Klima, die im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit gegründet wurde. Einen angenehmen Tag noch. Das war heute die Folge Grad Global.